Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, heute wollen wir einen Text anschauen. Wir haben ihn schon gehört aus dem Propheten Micha. Micha war ein Prophet, der predigte oder weissagte zur Zeit der Könige Jotham, Ahas und Hiskia. Er war Zeitgenosse von Jesaja und Hosea. Viele bekannte Verse kommen aus seinem Buch, also deswegen lege ich es euch ans Herz, es mal zu lesen, ist gar nicht so lang. Unter anderem die Ankündigung, dass der Messias, das Christus, aus Bethlehem kommen wird. Unser Abschnitt ist ein typischer Endzeittext, denn er beginnt mit den Worten in den letzten Tagen oder am Ende der Zeit. Und so möchte ich gleich zunächst zu Beginn eine Frage stellen. Wie sehen wir eigentlich die Welt? Wie beurteilen wir die Dinge unseres Lebens oder in unserer Gesellschaft? Als Christ habe ich mich entschieden, die Welt durch die Bibel zu beurteilen. Durch dieses Buch. Durch Gottes Wort. Dieses Wort hat für mich Autorität. Und wisst ihr was? Das lässt mich in gewisser Hinsicht gelassener sein. Gelassener sein im Blick auf mein eigenes Leben, gelassener sein auf das Tagesgeschehen hin. Ich habe mich entschieden, mein Denken von diesem Wort prägen zu lassen. Dadurch bin ich vielleicht weniger überrascht, und natürlich du auch, wenn du das auch gemacht hast, was Menschen, Politik oder auch Entwicklungen in unserer Welt angehen. Die Bibel zeigt ja sehr nüchtern und sehr klar, wohin unsere Welt zusteuert, was sein wird, was gibt für Gebilde wir sind als Menschen. Ja, es macht da keinen Hehl daraus, wer wir Menschen sind und was unser größtes Problem ist. Unser größtes Problem ist die Abkehr von Gott und dass wir Gott eigentlich nicht vertrauen, nicht zutrauen. Und dass wir uns nur schwer abfinden können mit dem, was Gott will und was Gott sagt. Und damit ist natürlich schon eine Menge gesagt. Die Bibel sagt Dinge voraus, die sich zu großen Teilen bereits bewahrheitet haben, die schon erfüllt wurden. Und wenn das so ist, dann, was man übrigens nachprüfen kann, ja, man kann in die Bibel schauen und man kann studieren, man kann sagen, okay, was ist mit dieser Verheißung, war die schon? Und dann wird man sehen, da ist ganz viel schon passiert. Und natürlich viele kluge Köpfe haben das auch schon studiert und haben auch schon Prozentzahlen herausgefunden, wie das so ist. Aber wenn das so ist, dann ist es doch eigentlich so, dass wir der Bibel auch vertrauen dürfen für das, was noch vor uns liegt. Wenn wir wissen, vieles hat sich schon erfüllt, das meiste hat sich schon erfüllt, aber das, was noch offen ist, ja, das wird sich dann ja wohl auch erfüllen. Timothy Keller, ein von mir sehr geschätzter Theologe und Pfarrer, der letztes Jahr verstorben ist, schrieb einmal, die Bibel ist nicht nur ein Buch für das persönliche Leben. Sie ist eine Brille, durch die wir die Gesellschaft und die Geschichte klarer sehen können. Der Herr will heute zu uns reden, durch die Prophetie Michas. Und ich möchte versuchen, die Predigt folgendermaßen zu gliedern. Wie Gott Frieden macht, also was ist vom Herrn wichtig gegeben, damit Frieden passieren wird. 4 Dinge müssen beachtet werden. Erstens, das Zentrum der Welt. Zweitens, die Weisung des Herrn. Drittens, das Gericht oder Zurechtbringen des Herrn. Und viertens, die Sammlung Israels. Das Zentrum der Welt. Am Ende der Zeit, Vers 1, wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, alle anderen Berge und Hügel weit überragen. Menschen aller Nationen strömen herbei. Nun, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, aber hier wird deutlich Bezug genommen auf einen Ort. Auf einen Ort, und dieser Ort ist nirgendwo anders als in Israel, in Jerusalem, der Tempelberg. Vielleicht sehen wir das ja völlig anders, aber am Ende der Zeit, wenn wir wissen wollen, wie Frieden entsteht, dann geht es auch um Jerusalem. Es geht um diese Stadt. Der Name kann übersetzt werden, Besitz des Friedens. Aus der Offenbarung wissen wir vom neuen Jerusalem, dass vom Himmel herabkommt von Gott wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich habe das noch nie so plastisch gesehen, zugegebenermaßen. Für mich hatte das alles früher immer so sofort symbolische Bedeutung, alles, was mit Israel zu tun hatte. Und ja klar, für uns Christen geht es vor allem um Jesus Christus, logisch, voll und ganz. Und der Vers 2 hat sich tatsächlich auch schon begonnen zu erfüllen in Jesus durch sein Kommen. Da heißt es denn, vom Berg Zion aus wird der Herr Weisung geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Jesus, der Christus, wurde ja in Jerusalem gekreuzigt, ist wieder auferstanden und aufgefahren in den Himmel. In Jerusalem wurde der Heilige Geist ausgegossen auf die Jünger, auf diese erste Kirche. Und viele Heiden sind seitdem zu Jesus gekommen, bis heute. Aber eben noch nicht nach Jerusalem. Das steht noch aus, am Ende der Zeit. Warum? Weil ich glaube, dass die Zusagen Gottes Israel betreffend sich trotz des ersten Kommens von Jesus nicht geändert haben. Gottes Berufung auf Israel, auf seinem ersten Gottesvolk bleibt bestehen. Paulus schreibt es ja sehr deutlich im Römerbrief. Hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, Römer 1, 11, 1. Oder im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen. Also viele Juden glauben nicht an das Evangelium, glauben nicht, dass Jesus ihr Messias ist. Also sind sie Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Sie sind Geliebte, weil Abraham, Isaak und Jakob berufen wurden von Gott und dieses Volk eine Berufung hat. Und dann heißt es weiter, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Und das ist ja auch für uns toll. Ja? Als ich damals so durch die Scheidung ging, ja, mein Leben ein Scherbenhaufen, habe ich auch gedacht, Gott, das, vergiss mich einfach. Ja? Was kann ich jetzt noch bewirken? Aber Gottes Berufung reuen ihn nicht. Ganz egal, was ist, was er sagt, das gilt. Die Juden Israel werden immer Gottes auserwähltes Volk bleiben. Wieder, ob es das passt oder nicht. Es geht ja auch gar nicht um Israel. Es geht ja nicht um die Juden, sondern es geht darum, dass Gott sich durch sie verherrlichen will. Dass Gott seinen Plan, seine Absichten dadurch zeigen will. So ist es ja übrigens auch bei uns. Als Christen sind wir ja auch erwählt. Aber es geht nicht um mich. Ja, ich bin jetzt erwählt. So, nein, überhaupt nicht. Es geht darum, dass Gott an mir gehandelt hat und an dir gehandelt hat und dass du jetzt Licht bist in dieser Welt, dass er zu seiner Ehre kommt durch uns. Darum geht's. Und darum gilt beides, die Berufung der Juden Jerusalems und die Berufung als aller Menschen zu Jesus Christus. Und natürlich am Ende geht es darum, dass sowohl Juden wie Heiden Jesus als Messias, als Christus annehmen und ihm folgen. Und wenn jetzt der Frieden, der Weltfrieden an Jerusalem hängt, was ist dann meine Aufgabe als Christ? Jerusalem zu segnen, für Israel zu beten, im Sinne, dass es Gottes Volk ist und dass Gott seinen Plan da verfolgen möchte. Zweitens, Frieden gibt es nur durch die Weisung des Herrn. Vers 2, Frieden holt man sich vom Herrn der Welt ab oder eben gar nicht. Von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Nicht auf den Wegen der Menschen wird letztlich Frieden gefunden werden. Nicht durch die UNO zum Beispiel. Sie versucht es ja seit Jahrzehnten. Wahrer Friede kann aber nicht durch Politik und Gesetze oder Resolutionen entstehen. Natürlich arbeiten wir Menschen daran. Aber Herzensfriede, Veränderung von Menschen, dass Hass beseitigt wird, dass Terrorismus aufhört, dass Menschen neu werden, das kann keine Politik bewirken. Wahren Frieden gibt es nur bei Gott. Kommt, lasst uns zu Gott gehen, heißt es hier im Propheten Micha. Kommt, lasst uns gehen zum Hause des Herrn. Echte Belehrbarkeit ist deswegen zu sagen, Herr, lehre du mich deine Wege, dass ich wandle auf deinen Pfaden. Auch für uns. Wenn wir Frieden wollen und Friedensstifter sein, müssen wir zum Herrn gehen. Ich kann's nicht, aber du, Herr, ich brauche dich, kann es nicht allein. Suchst du Frieden in deinem Leben? Suchst du Frieden in deiner Familie, in deinem Umfeld? Dann geh zum Herrn immer wieder. Bei ihm wirst du Weisung empfangen für dein Leben. Deswegen ist ja diese Schrift so wichtig. Ja. Weisung wirst du nicht aus der Politik oder aus den Nachrichten empfangen. Weisung gibt's nur beim Herrn. Sind wir hungrig danach? Suchen wir danach? Und ist die Frage an dein Herz. Nach was hungert denn dein Herz? Was willst du denn? Oder suchst du was anderes? Und deswegen fordere ich dich heraus, neu zu sagen, Herr, mach mich hungrig nach deinem Wort, nach deiner Weisung. Und ich kann es für mich bezeugen, ja, als ich Frieden gesucht habe, vor vielen Jahrzehnten schon, da habe ich es nirgends gefunden, nirgends, inneren Frieden. Wofür bin ich da? Ich komme nicht zur Ruhe. Aber Jesus, wir beten nachher dieses Gebet, Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst. Mach du mich, ja, ich kann es nicht allein. Er muss mich dazu machen. Lukas 24, 47 sagt, Jesus, fangt an in Jerusalem. Ja, womit sollten die Jünger anfangen? Mit dem Zeugnis von Jesus, das die Jünger weitergeben sollen. Es hat bereits begonnen vor 2000 Jahren, als Jesus auferstanden ist, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Da fingen sie an zu predigen und zu verkündigen und zu erzählen, was Jesus gesagt hat. Und zu heilen und zu befreien, all das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und der Friede hat angefangen, sich zu verbreiten. So hat sich schon etwas erfüllt. Von Zion ist Weisung ausgegangen. Ja, der Prophet Micha, das hat sich teilweise erfüllt. Darum sitzen wir heute hier. Deswegen sitzt du hier in der Kirche, weil Weisung ausgegangen ist vom Wort des Herrn von Jerusalem damals, vom Pfingsten. Darum hast du heute Frieden mit Gott, weil Gott sein Wort an seinem Volk wahrgemacht hat. Israel, ein Rest, berufen. Die Jünger, alle waren Juden und sind dann in die Welt rausgegangen und haben es den Heiden verkündigt. Weisung ist ausgegangen, neuer Wein. Das Wort Gottes, Gott lebt, Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für diese Welt und du darfst dabei sein. Und die Weisung des Herrn ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und diese Weisung soll in die Welt. Und wie jetzt? Von Augsburg auch aus, von St. Matthäus aus, von dir aus, weil du berufen bist, genau wie ich, dieses Volk des Eigentums zu sein. Weisung wird ausgehen und alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Das ist die Wahrheit der Bibel. Frieden gibt es durch die Weisung des Herrn. Drittens, das Gericht des Herrn zurechtbringen. Frieden kommt erst durch Gottes Gericht. Im Text steht, er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen. Wieder ist Gott der Handelnde. Wir Menschen bekommen es ohne ihn nicht hin. Nun ist das erste Gericht Gottes bereits geschehen. Wusstet ihr das? Gott hat schon Gericht gehalten. Ja, wann denn? Als Christus stellvertretend am Kreuz gestorben ist, ist das Gericht Gottes, das uns hätte treffen müssen, an ihm passiert. Dieses Gericht, dieses Zurechtbringen. Er sagt, die Menschen schaffen es nicht alleine. Also muss Gott selber kommen und er bringt es zurecht. Er hat die Verdammnis auf uns genommen. Gottes Zorn über die Völker, rechtmäßiger Zorn, nicht Jähzorn, ist passiert dort, getragen. Und das ist die wunderbare Errettung, mit der haben wir ja gar nichts zu tun. Ja, sie kommt allein von Gott, weil Jesus stellvertretend für uns gestorben ist und ihn ins Recht setzt, uns unser Retter zu sein, uns zu helfen, uns zu lieben. Und jeder, der glaubt, von dem ist dieses Gericht schon weggenommen. Deswegen sagt ja Jesus, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Glaubst du das? Dann hast du das ewige Leben. Hier und jetzt und du brauchst keine Angst mehr haben. Hey, der Tod kann nur besser, uns besser hineinführen in die Herrlichkeit Gottes. Ja, deswegen sehen wir uns nicht nach dem Tod, nicht falsch verstanden. Aber wir haben das ewige Leben. Und jetzt kommt's. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Ja, Halleluja, kann man da nur sagen. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Und das ist ja das Evangelium. Wer glaubt, hat das ewige Leben, bei dem ist die Ewigkeit ins Herz gekommen. Der hat Jesus in sich wohnen und bei dem ist Frieden entstanden. Und deswegen kannst du Friedensstifter sein. Selig sind die Friedensstiften. Sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist alles von Gott gegeben. Und jeder, der Christus im Herzen hat, verlernt schon heute Krieg, wie es da im Text heißt. Wir wollen keinen Krieg mehr. Natürlich leben wir in dieser Welt. Es gibt Krieg und wir leben in zwei Reichen. Aber im Grunde sind wir voller Frieden, Frieden Gottes. Und am Ende wird sich der Frieden erst erfüllen, wenn Christus regiert über diese Welt. Das tut er jetzt erst in seinen Kindern. Nicht offensichtlich, ja, es gibt ja noch viel Chaos in dieser Welt. Und genauso mit dem Frieden ist es auch mit dem Gericht. Zwar ist das Gericht über Christus gekommen, aber alle, die meinen, ohne Christus leben zu können, Und ohne diese Wegnahme des Gerichts müssen sie es natürlich selber tragen. Sind unter dem Gericht, kommen ins Gericht. Und dann werden am Ende alle Völker gerichtet. Beim zweiten Kommen Jesu wird Gott alles zurechtbringen. Und darauf leben wir hin. Und viertens die Sammlung Israels. Frieden wird erst sein, wenn Israel wiederhergestellt ist. Gott hat Israel geplagt, heißt es. Nicht nur in diesem Text, ja. Israel ist ja beileibe kein Volk des Gehorsams. Kein Vorzeigevolk, ja. Ist es nicht. Also, wir brauchen gar nicht auf die Idee kommen. Das war nie der Grund. Aber sie sind geliebt. Im Grunde wie wir, aber in einer besonderen Weise, weil sie das erste auserwählte Volk sind. Und Gott hat Israel gerichtet, immer wieder. Immer wieder bestraft, aber wehe dem, der Israel Böses getan hat. Gott hat nie sein Volk verschont, sondern immer wieder bestraft, weil es halsstarrig war, anderen Göttern nachgelaufen ist. Aber er hat auch die bestraft, die Israel Böses getan haben und versucht haben, es auszulöschen. Israel ist Gottes Augapfel. Und du kannst es anders sehen wiederum, aber die Bibel sieht es so. Und nochmal, es geht niemals darum, nicht die Politik eines Landes kritisieren zu können, es alles irgendwie anders differenziert zu sehen oder nicht kritisieren zu dürfen. Es geht nicht darum, dass wir mit allem einverstanden sind, was der Staat tut oder Menschen glorifizieren. Sie sind Menschen wie du und ich, unvollkommen. Aber wenn wir biblisch sein wollen, müssen wir verstehen, dass wer sich gegen Israel stellt, sich gegen Gott stellt. Und deswegen weiß ich, auf welcher Seite ich stehe. Am Ende schreibt Paulus, gilt, die Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. So lange, also Verstockung heißt, Israel glaubt so lange nicht an den Messias, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Also bis die Menschen, die das Angebot Jesu annehmen, zum Glauben gekommen sind. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Frieden wird erst sein, wenn alle bei Jesus sind und wenn der Judenhass beendet ist. Dieser tiefe Hass, der seit Jahrhunderten die Menschen befällt. Gegen kein anderes Volk auf der Erde. Das ist nicht zu begreifen. Das kann man mit seinem Verstand nicht verstehen. Und doch ist es vorhergesagt. Dieser Antisemitismus ist so unlogisch und rein menschlich nicht erklärbar. Er lässt sich nur damit erklären, wie es die Bibel selbst erklärt. Der kommt nämlich aus der Tiefe der Hölle. Der ist dämonisch, dieser Judenhass. Er kommt direkt vom Widersacher, der mit allen Mitteln versucht, Gottes Ehre in den Schmutz zu treten. Und daher kommt übrigens auch der Christenhass. Du kannst ja über alles reden und nicht über Jesus, ja? Da plötzlich flattern die Dämonen um das Ding und du denkst dir, warum bist du jetzt so gegen mich? Was habe ich dir getan? Ich habe doch nur Jesus bekannt, ja eben. Frag dich selbst, wie geht's dir bei der Aussage, Gottes Heil kommt von den Juden oder das Heil kommt von den Juden? Ja, wer sagt denn sowas? Jesus. Wenn du in dir eine Abwehr spürst, einen Widerstand, vielleicht sogar Hassgefühle, Ablehnung gegen Juden, gegen Israel in jeder Form, die anders wäre als gegen einen anderen Staat oder andere Menschen, dann hat dich der Geist des Antisemitismus. Und dann rate ich dir, dich davon loszusagen. Wirklich loszusagen. In dieser verrückten Zeit wird es sehr darauf ankommen, auf welcher Seite wir stehen. Jesus war Jude. Alle Autoren der Bibel waren Juden. Und die Juden sind der Ölbaum, ja, auf die wir Heiden aufgepfropft wurden, so heißt es bei Paulus. Damit wir auch zu Gottes Volk gehören. Und unsere Aufgabe ist es, für unsere älteren Brüder und Schwestern zu beten, sie zu segnen, Israel zu segnen, genauso kritisch zu diskutieren wie anderswo, aber zu segnen. Und noch so was Verrücktes. Ja, stellt euch vor, dass Israel von der UN 174 Mal, ich glaube jetzt diese Woche noch mal mehr, 175 Mal verurteilt wurde. Und somit zum größten Schurkenstaat der Welt avanciert ist. Das kriegt man nicht in den Kopf. Ja, die Demokratie, die einzige. Es ist schon klar, dass man mit vielen nicht einverstanden ist. Aber diese ständige Verurteilung ist nicht logisch. Aber die Bibel sagt es voraus, dass sich einmal alle Völker gegen Israel stellen werden und in keiner Zeit wie in dieser ist es eigentlich möglich? Und die Frage ist nochmal, wo stehst du? Wo stehe ich? Ich stehe auf der Seite Israels. Ich stehe an der Seite meiner älteren Brüder und Schwestern, selbst wenn sie nicht gläubig sind oder wenn sie vielleicht Dinge machen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Da ist kein Hauch von Antisemitismus mehr in mir. Und den gab es schon auch. Also in meinem neuen Herzen ist es nicht mehr da. Gott hat mich überführt. Und ich will die Aufgabe erfüllen, die Paulus uns gegeben hat als Kirche, nämlich demütig zu sein und anzuerkennen, was Gott will und was Gott tut. Nicht nur mit den Juden, sondern überhaupt. Aber sie eifersüchtig machen. Und es war so cool, als wir in Israel waren, ja, nicht an der Klagemauer, das ist das erste Mal vor 2 Jahren, 3 Jahren. Und mit einem Juden diskutiert habe, mit einem so richtigen orthodoxen Juden. Und dann sagt er mir, ich soll das Kreuz wegnehmen. Und dann sagt er, Bruder, ich liebe den Gott, ich liebe deinen Gott, habe ich dann gesagt. Und dann haben wir angefangen zu reden. Und er hat gesagt, weißt du was, als in Englisch die Kirche den Juden angetan haben und so. Und es war wie so ein Download für mich. Ja? Kennt ihr so Zip-Download? Auf einmal ist mir alles zugefallen. Ich war plötzlich irgendwie Offenbarung. Was? Das stimmt, was wir Christen den Juden angetan haben. Und dieses ganze Hickhack in der Geschichte. Und ich habe so eine Liebe empfunden. Da habe ich gesagt, weißt du, und wer euch nicht liebt, kann kein Christ sein. Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Ja, und ich liebe, der Messias, an den ich glaube, der kommt von dir. Und der ist für euch gekommen. Und am Ende habe ich ihn gefragt, ob ich ihn segnen darf. Und sagte, ja. Stellt euch vor, ein orthodoxer Jude an der Klagemauer, ich mit Kreuz hier darf meinen Bruder segnen. Amen. Und ich will euch damit nur das Herz zeigen. Ich glaube, es ist einfach Gottes Herz. Wir verstehen viele Dinge nicht. Aber wir müssen schon wissen, wo wir stehen, wo wir stehen wollen. Die Frage wird sein, auf welcher Seite werden wir kämpfen? Also, wo sind wir? Ende. Wir sind am Ende angelangt. Also, Frieden kommt durch die Weisung des Herrn. Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt kommt die Musik, wenn du an diesen Messias, wenn du an diesen Jesus, wenn er noch nicht Herr deines Lebens ist. Und wann ist er Herr deines Lebens? Ja, viele lassen sich seine Gnade gefallen. Ach, das ist toll, Gott vergibt mir und es ist so schön, Gott liebt mich. Aber Herr sein heißt, du tust, was er sagt. Du glaubst, was er sagt. Ja? Nicht mehr, was ich will, sondern was er will. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nur nicht länger ich, Christus lebt in mir. Also es geht nicht mehr um mich, es geht um Christus in mir. Und dazu möchte ich dich einladen, heute ganz neu, zum allerersten Mal oder wieder neu zu sagen, Herr, sei Herr meines Lebens. Ich möchte mich in dieser Zeit von deinem Frieden leiten lassen. Und ich möchte ein Botschafter deines Friedens sein. Ich möchte mich von dir neu anrühren lassen, neue Prioritäten setzen, wofür bin ich da? Und Jesus, das bete ich jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, dass du uns als deine Kirche ausrüstest, dass du uns stärkst, dass du uns zeigst, jedem Einzelnen, was der nächste Schritt ist, auf dem Weg mit dir. Herr, wo Ungeister in unserem Leben sind, wo wir anderen Herren dienen, wo Dinge oder Mächte oder auch schöne Dinge über uns Macht haben, mehr als du, hilf uns, dass wir uns davon lossagen. Nicht, weil sie schlecht sind vielleicht, sondern weil sie deinen Platz wegnehmen. Lass uns Gott einfach anbeten in diesen nächsten Liedern. Lass uns nochmal neu uns hingeben an ihn und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Mach mich zum Boten deines Friedens. In meinem Lebensbereich, da wo du mich hingestellt hast. Ich sage ja zu der Verantwortung. Ja zu deinem Heiligen Geist, den du mir gegeben hast.